Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Maximiliane Hecke weiter aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Die junge Ida, Schwester von Tilda aus dem Erfolgsroman 22 Bahnen, ist auf Rügen bei Marianne und Knut gestrandet, die sie wie eine Tochter aufgenommen haben. Sie wird umsorgt und bekocht, aber die bösen Geister ihrer Kindheit wird sie nicht los. Vor allem nicht ihre Schuldgefühle gegenüber ihrer Mutter, die Alkoholikerin war und sich umgebracht hat, als Ida gerade verreist war. In Rückblenden wird diese Vergangenheit erzählt, die noch gar nicht lange zurückliegt und die Ida mit voller Wucht vor allem nachts immer wieder einholt. Die gute Marianne fängt sie mit ihrer Fürsorge immer wieder auf.
Ich habe noch nie angesprochen, wie lange ich eigentlich bei Knut und Marianne bleibe. Und in dem Moment, in dem ich das realisiere, wird mir die Absurdität der Situation bewusst. Wenn ich aufhöre, in der Robbe zu arbeiten, hat mein Aufenthalt hier einfach gar keine Berechtigung mehr. Überhaupt ist es komisch, dass ich jetzt einfach hier wohne, bei einem alten Ehepaar auf Rügen. Knut, du kannst hier bleiben, Ida. Marianne, du kannst hier bleiben, solange du willst. Wir freuen uns, wenn du hier bist. Ich schaue der weißen SZ-Schnitte auf meinem Brötchen beim Schmelzen zu und frage mich, warum Marianne sagt, dass sie sich freuen würden, wenn ich hier bliebe, so als wäre ich ihre verlorene Tochter. Ich frage mich, wie Mandy das finden würde, dass ich mich in ihrem alten Kinderzimmer einquartiert habe und von ihrer Mutter bemuttern lasse. Ich frage mich, warum Mandy nie hier ist, wenn sie doch auf der Insel wohnt. Und ich frage mich, womit ich das verdient habe. Und vor allem, wie lange ich es noch habe, bis das alles wieder zusammenbricht, wie eben immer alles zusammenbricht. Vielleicht sollte ich mal ein paar Ausflüge unternehmen und den beiden auch mal eine Ida-Auszeit gönnen, damit sie mich länger ertragen. Ich habe mir überlegt, dass ich demnächst mal zu Tilda fahre. Marianne zu Knut. Ihre Schwester, die wohnt in Hamburg. Marianne, ja, mach das doch. Du kannst unseren Passat nehmen. Nur nächsten Montag brauche ich ihn, weil ich einen Termin habe. Ihren Passat nehmen bedeutet, dass ich ihn auch wieder zurückbringen muss. Also zurückkehren muss. Aber ich habe leider keinen Führerschein. War mir zu teuer. Nachdem ich mit Marianne den Tisch abgeräumt habe, verschwinde ich in Mandys Zimmer, das jetzt irgendwie auch mein Zimmer ist. Schreibe ein bisschen. Überlege vor allem, zu welcher Tageszeit ich live am besten besuchen kann und frage mich, was er wohl den ganzen Tag macht. Er schläft bestimmt bis 11 Uhr. Dann raucht er erst einmal einen Joint oder vielleicht auch zwei. Vielleicht kocht er was für sich und seinen Opa. Was Einfaches wie Rührei oder Bratwürstchen. Falsch, er schläft nicht bis 11 Uhr. Er geht morgens ja immer joggen. Ziemlich früh, wahrscheinlich duscht er danach. 100% kalt. Und dann macht er Musik in seinem alten Jugendzimmer oder was weiß ich. Ich kann mir seinen Tagesablauf beim besten Willen nicht vorstellen. Aber er trinkt bestimmt viel schwarzen Kaffee. Ich tapse in die Küche, um mir einen Kaffee zu holen. Ich? Was gibt's heute zu Mittag? Marianne? Leberkäse mit Spiegeleiern und Bratkartoffeln. Oder willst du lieber Kartoffelbrei? Lieber Kartoffelbrei. Während sie Kartoffeln schält, koche ich Kaffee und leiste ihr Gesellschaft. Wolltest du heute nicht live besuchen? Wann gehst du? Weiß noch nicht. Vielleicht mache ich am Nachmittag einen Spaziergang zu ihm. Nachmittags wäre doch recht unverfänglich, abends eher komisch, habe ich mir überlegt. Gibt es da, wo live wohnt, eine Buchhandlung, ein süßes Café, einen Bäcker oder Metzger? Oder vielleicht einen Markt oder Fahrradverleih oder so? Oder eine Sehenswürdigkeit? Marianne schaut mich zweifelnd an und ein weißer Land Rover hinter dem Fenster durchkreuzt meine Pläne. Marianne zwinkert mir zu. Frag ihn am besten selbst, was es in seiner Gegend für Sehenswürdigkeiten gibt. Ich renne zur Tür. Live? Hi, ich dachte, ich komme mal vorbei. Schau, wie es dir so geht. Es macht mich fast wütend, wie cool er dasteht mit seinen braunen, vom Wind zerzausten Haaren unter der Stüssy-Kappe, in dem gelben Longsleeve mit den Händen in den Hosentaschen der schwarzen, weiten Jeans und vor allem mit seinem entwaffnenden Live-Lächeln. Er ist nie verlegen. Alles, was er tut, passiert mit so einer Selbstverständlichkeit. Und vor allem denke ich, dass es doch nicht sein kann, dass ich immer diesen scheiß pinkfarbenen Niki-Anzug von Mandy oder wahlweise ein schlamm- und blutverschmiertes Snoopy-Nachthemd trage, wenn ich ihn treffe. Marianne hinter mir. Live, wie schön. Ida wollte dich sowieso heute besuchen. Ich werfe ihr einen bösen Blick zu und schüttle den Kopf. Live. Hallo, Marianne. Und damit Marianne nicht noch irgendwas Doofes sagt, wie Ida hat mich gerade nach Sehenswürdigkeiten und Metzgern in deiner Gegend gefragt oder magst du wirklich keinen Käsekuchen? Sage ich. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Und fühle mich dabei wie so ein richtiger Teenager, obwohl ich keiner bin und nie einer war. Bleibst du zum Essen? Es gibt gleich Leberkäse, ruft Marianne uns nach. Live? Ja, gerne. Ich liebe Leberkäse. Ich öffne die Tür zu Mandys Jugendzimmer, das hauptsächlich von dem 90 cm breiten Bett und dem kleinen Schreibtisch ausgefüllt wird. Aus Mangel an Alternativen, Bett wäre komisch, setze ich mich im Schneidersitz auf den Teppichboden. Er tut es mir gleich und so sitzen wir uns da wie zwei Teenager gegenüber, die Flaschendrehen spielen wollen. Live, wie geht's dir? Ich, besser. Wie geht's dir? Live zuckt mit den Schultern. Ganz gut. Live, was hast du heute gemacht? Ich nicke zu meinem MacBook, das auf meinem Schreibtisch steht, sage, Zeugs am Laptop, und frage mich, ob das Fragespiel nun unsere Art der Kommunikation ist und finde es eigentlich ganz fair. Ich, was hast du heute gemacht? War surfen. Du schreibst? Ich wusste, dass er mich auch gegoogelt hat. Ich, du legst Disco, Funk, Acid House, Synthpop, Negroni auf? Live lacht. Was schreibst du gerade? Hab gestern was Neues angefangen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Ein Roman? Hoffentlich. Warum sind alle deine Gigs abgesagt? Aus gesundheitlichen Gründen. Eine Liebesgeschichte? Keine Liebesgeschichte. Liest du gerne Liebesgeschichten? Ab und zu. Ich sehe, dass ihm die nächste Frage schon im Mund liegt. Prüfend schaut er in meine Augen, als würde er was suchen, eine tote Fliege oder ein Sandkorn, bevor er die Frage stellt. Live, hast du noch Familie? Ich, Tilda, meine Schwester. Aus gesundheitlichen Gründen? Live zögert und weicht meinem Blick kurz aus. Das mit dem Leben und Opa und so. Wie ist deine Mutter gestorben? Überdosis. Danach brauchen wir beide eine kleine Pause. Wir schauen uns dabei an und keiner weicht dem Blick des anderen aus. Blick halten scheint Teil des Fragespiels zu sein. Ich reiße meine sowieso schon großen Augen weit auf, um ihn zu irritieren und um das Spiel zu gewinnen. Bei Tilda und Samara hat das immer geklappt. Amüsiert zucken seine Mundwinkel und seine Nasenflügel flattern. Er rückt mit seinem Gesicht ganz langsam näher, bis sich unsere Nasenspitzen fast berühren. Unsere Nasenspitzen berühren sich. Ich bewege mich nicht. Und anstatt mich zu küssen, rückt er wieder zurück, hält Blickkontakt und sagt, manchmal frage ich mich, ob es dich wirklich gibt oder ob ich einfach zu viele Drogen nehme. Wie romantisch. Ich, danke, klopfen. Marianne, Essen! Essen, wiederhole ich, stehe abrupt auf und gehe zur Tür. Schweigend schaufle ich das Essen nervös und viel zu schnell in mich rein und ersticke fast an dem Kartoffelbrei, während Marianne und Live sich über irgendwelche Leute auf der Insel und Inselgeschichten austauschen. Als mein Teller leer ist, sind ihre noch beinahe voll, weil sie sich die ganze Zeit unterhalten und ich fühle mich ausgeschlossen. Ich nehme mir Kartoffelbrei nach, schaufle weiter und frage nach Ketchup, weil Marianne es hasst, wenn ich nach Ketchup frage. Marianne, wann gehst du zurück nach Hamburg? Live, erstmal nicht. Marianne, Ida fährt demnächst vielleicht mal runter, ihre Schwester besuchen. Live, vielleicht fahre ich nächste Woche auch mal nach Hamburg, ein paar Sachen organisieren. Soll ich dich mitnehmen? Erschrocken schaue ich zu ihm hoch und zucke mit vollem Mund die Schultern. Marianne, Butinchen? Live und ich nicken. Wir packen unsere Butinchen aus und Live fragt tatsächlich, ob wir tauschen können, weil er lieber das Butinchen mit der roten Nase haben will. Ich sage nicht, dass das nur Farbstoff ist und gebe ihm mein Bottinchen. Während wir ziemlich synchron unseren kleinen Bottinchen ihre braunen Schokoglasurhaare und die rosafarbenen Erdbeeraugen abbeißen, ich die grüne und er die rote Kaugumminase auf unsere Serviette legen, die untere Vanillegesichtshälfte mit dem Erdbeermund verschlingen, den Stiel auf den leeren Teller legen und zum Schluss die Nase vom kleinen Bottinchen zerkauen, spüre ich die ganze Zeit seinen belustigten Blick, sein unverschämtes Grinsen und die Hitze in meinem Gesicht. Marianne, morgen könnt ihr beide ja einen Strandtag machen. Ich erschrecke ein zweites Mal, habe das Gefühl, null Kontrolle über die Unterhaltung zu haben. Marianne ist nie so gesprächig, wenn ich mit ihr allein bin. Und ich frage mich, wann sie sich für die Rolle der Wingwoman entschieden hat und vor allem, warum sie darin so aufgeht. Ganz objektiv betrachtet ist Live jetzt nicht gerade der Traumschwiegersohn und er sieht wirklich nicht so aus, als würde er gerne Strandtage machen. Live? Ja, warum nicht? Marianne? Dann kannst du ihr ja einen nicht so touristischen Abschnitt zeigen. Vielleicht oben bei Glove. Live? Gute Idee. Ich muss los. Danke fürs Essen, Marianne. Marianne? Immer gerne, Live. Du musst Ida auch noch die Piratenschlucht zeigen. Ich habe Angst, dass ihn Mariannes aufdringliche Art verschreckt hat und ich nun dastehe wie so eine lästige jüngere Cousine oder eine neue unbeliebte Mitschülerin, um die er sich kümmern muss, weil er nicht Nein sagen kann. Aber eigentlich ist er jemand, der sehr gut Nein sagen kann. Ich denke an den Käsekuchen. An der Tür dann, Live mit seinem Live-Lächeln. Gib mir mal deine Nummer, wegen Hamburg, Strandtag und so. Ich schaue dem weißen Land Rover nach und frage mich, ob ich für ihn sowas wie eine exotische Attraktion oder ein lustiger Drogenrausch bin. Ich war 11, als ich mit Tilda und Viktor zum ersten Mal ans Meer fuhr. Es war im ersten Sommer ohne Tilda. Ich weiß noch, wie ich am letzten Schultag mit Samara zur Bushaltestelle lief und Viktors G-Klasse vor der Schule stand. Wie sich die Scheibe öffnete, nicht der Kopf eines Pädophilen herauslugte, sondern der von Tilda. Ihre Worte? Lust ans Meer zu fahren? Sie hatten bereits alles gepackt. Ich wusste noch nicht einmal, dass sie zu Besuch kamen. Eigentlich wollten sie mich erst die Woche drauf abholen, damit ich die Ferien wieder bei ihnen in Berlin verbringen konnte. So wollten wir es nun immer machen. Und so hatten wir es auch schon in den Winter-, Oster- und Pfingstferien gemacht. Ich liebte die Ferien in Berlin, auch wenn es scheiße wehtat, wenn sie mich danach wieder nach Hause brachten oder in den Zug setzten. Jedes Mal fragte ich mich, ob es das wert war, wenn der Abschied sich so kacke anfühlte und wusste natürlich, dass es das komplett wert war. Allein schon dieser Tag im Sommer, als sie mit mir nach Holland ans Meer fuhren, war der schönste in meinem Leben und mehr als alle Abschiede zusammen wert. Während dieses ersten Urlaubs am Meer gab ich mir das Versprechen, dass ich irgendwann am Meer leben würde, weil es nichts auf der Welt gab, was mich so anzog. Das Meer, das so krass, wunderschön und gewaltig ist, zeigt mir, dass ich mit meinen Nichtigkeiten ganz klein und egal bin. Bedeutungslos. Ich weiß noch, wie ich mir damals bei unserem ersten Besuch vorstellte, dass Mama auch dabei und nicht zu Hause geblieben wäre. Ich stellte mir vor, dass ich mit ihr am Strand sitzen würde. Und wir beide aufs Meer blicken und schweigen würden. Dass Mama das Meer genauso krass, wunderschön und gewaltig fand wie ich. Dass sie es genauso sah wie ich. Wenn eine Sturmflut käme, stellte ich mir vor, dann würden die Wellen Mama und mich mitreißen. Die Wellen würden auch eine andere Mama und ihr Kind mitreißen, wenn sie am Strand säßen. Die Wellen würden alle Menschen am Strand mitreißen. Und irgendwie mochte ich es, dass es dem Meer scheißegal war, ob Mama Alkoholikerin oder keine Alkoholikerin war, ob sie eine schlechte oder eine gute Mutter war. Es war ihm scheißegal. Alle waren gleich. Das Meer war wunderschön und gewaltig und wenn die Menschen keinen Respekt vor ihm hatten, waren sie selbst schuld. Jedes Mal, wenn ich ins Meer schwimme, gebe ich ihm die Möglichkeit, mich mitzureißen, mich zu töten. Und es tut es nicht. Das rechne ich ihm hoch an. Dass es bei jedem Wetter so wunderschön vor mir liegt, manchmal wild tanzt und mich trotz meiner scheinbaren Respektlosigkeit nicht töten will. Ganz selten habe ich das Gefühl, und das ist das schönste Gefühl, dass es mich auch ein bisschen als Teil von sich akzeptiert. Vielleicht denkt es manchmal, denke ich, dass ich ein Fisch bin oder eine Meerjungfrau. Leifs Wagen steht am nächsten Tag nicht in der Straße vor unserem Haus. Kein Lust, ans Meer zu fahren? Und er schreibt auch keine Nachricht. Ich habe schon am Abend zuvor die Sachenlose zusammengesucht und jetzt ist es mir unendlich peinlich, dass ich Marianne nach Sonnencreme und einer Tasche gefragt habe. Ihm ist bestimmt irgendwas dazwischen gekommen, sagt Marianne beim Mittagessen. Ich habe eh nicht so Lust auf einen Strandtag. Abends dann die Nachricht von Leif. Sorry, was dazwischen gekommen. Leif? Morgen um 9? Ich lasse das Handy auf dem Schreibtisch liegen und helfe Marianne beim Abendbrottisch decken. Der kann jetzt auch mal zappeln. Um die Zeit bis zu meiner Antwort zu verlängern, frage ich nach dem Abendessen noch nach einem Bottinchen, helfe Marianne beim Abdecken und übernehme das verhasste Ausräumen der Spülmaschine. Danach setze ich mich aufs Bett und brauche mehrere Versuche. Ich wusste gar nicht, dass das mit dem Strandtag ernst gemeint war. Haha, alles gut. Dachte sowieso, das wäre ein Witz. Zu lang und umständlich, uncool. Was meinst du? Bin eh erkältet. Morgen habe ich schon was vor. Und sende schließlich ja ab. 2 blaue Haken. Live? Schön. Wie geht's dir? Will er jetzt etwa mit mir schreiben? Ich? Gut. Muss jetzt zur Robbe. Bis morgen. Wenn dir nichts dazwischen kommt. Ich will die letzte impulsive Nachricht sofort löschen. Zu spät. 2 blaue Haken. Werfe das Handy auf den Teppichboden und schäme mich. Als die Standuhr 8.45 Uhr zeigt, werde ich hibbelig. Er lässt mich bestimmt wieder sitzen. Ich bin eigentlich kein Mädchen, das sitzen gelassen wird. Normalerweise wickle ich die Typen, die ich auf den ersten Blick interessant finde, um den Finger. Aber hier scheint ja irgendwie nichts normal zu sein. Marianne liest Zeitung. Ich blättere im Bofrost-Katalog und kreuze lieblos mit einem Bleistift die Sachen an, die mich ansprechen, um Marianne bei ihrer nächsten Bestellung zu inspirieren. Die Standuhr gongt einmal. Es ist kurz vor 9.55 Uhr und ich kreuze gerade Waldmeister-Vanilleeis an, als ich im Augenwinkel Lives weißen Land Rover hinter dem Fenster sehe. Ich sehe Live in einer schwarzen Badehose mit einem weißen, lockeren Tanktop und mit einer pinkfarbenen Sonnenbrille aus dem Auto steigen und renne zur Tür. »Habt einen schönen Tag und cremt euch gut ein«, ruft Marianne mir nach. Während der Autofahrt und dem Fußweg, der sich als Wanderung entpuppt, scheinen wir ein neues Spiel zu spielen. Wer zuerst redet, verliert. Ich will nicht reden, weil mir mein »Wenn dir nichts dazwischen kommt« immer noch so peinlich ist, dass ich mich noch nicht getraut habe, das Handy vom Teppichboden aufzuheben und ich dementsprechend nicht weiß, was er darauf geantwortet hat. Er redet auch nicht, aber da funkelt die ganze Zeit diese Belustigung in seinem Gesicht, was mich noch verrückter macht. Kurz vor dem Waldeingang hält er mir eine Dose Autan hin und nickt zum Wald hin. Ich verstehe und sprühe mich großzügig mit dem stinkenden Zeug ein. Während wir durch den saftig grünen, schwülen Buchenwald laufen, streifen sich immer wieder scheinbar zufällig unsere Hände. Und wenn ich mal nach so einem scheinbar zufälligen Streifen zu Live schaue, um zu eruieren, ob es dieses Mal zufällig war, treffe ich meistens seine Augen und kann mir ein Grinsen leider auch nicht verkneifen. Als wir endlich verschwitzt am menschenleeren Strand ankommen und ich das heute ganz anders leuchtende Blau der Ostsee sehe, renne ich Richtung Wasser, schmeiße meine Tasche und mein Kleid auf halbem Weg auf den Boden, schaue mich um, sehe, dass Live stehen geblieben ist und mit verschränkten Armen lachend den Kopf schüttelt und muss auch lachen. »Ich gewinne«, rufe ich, realisiere, dass ich das Schweigespiel verloren habe und renne weiter. Als ich mich noch einmal umdrehe, sehe ich, dass er mir nur noch in Badehose bekleidet hinterherrennt. Aber ich gewinne zumindest dieses Spiel und schmeiße meinen Körper mit einem triumphierenden »Gewonnen« in die Ostsee. Wir schwimmen ins offene Meer. Ich tauche so tief, bis es weh tut und meine beim tiefsten Punkt kurz seine Hand über mein Bein streichen zu spüren. Ärgere mich über meinen Körper, der umgehend eine neue Berührung will, die nicht kommt, und begreife irgendwie, dass es wahrscheinlich immer so sein wird mit ihm. Dass ich mich nie darauf werde verlassen können, dass eine neue Berührung kommt. Dass immer was dazwischen kommen kann und dass er wahrscheinlich nicht so sehr eine Berührung will von mir, wie ich von ihm. Ich tauche auf, sehe, wie er sich nach mir umdreht und tauche schnell ab. Als ich wieder auftauche, steht er nur noch ein paar Meter vor mir und schaut mich direkt an. diesmal ohne das unverschämte Lächeln. Ich kann nicht stehen, schwimme zu ihm, taste nach Boden unter den Füßen, der nicht da ist, lege stattdessen meine Arme um seinen Hals, halte mich an ihm fest und suche in seinen grünen Augen nach Antworten auf meine vielen Fragen. Aber ich finde nichts. Leif legt seine Hände auf meine Wangen und streicht mir mit den Daumen die Ostsee aus dem Gesicht. Leif, was denkst du? Ich überlege, ob ich dich küssen will. Und? Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß es nicht, lüge ich. Als seine Nasenspitze ganz leicht meine Nasenspitze berührt, denke ich, dass ich ihn unbedingt küssen will und frage, was denkst du? Leif, ich überlege, ob ich dich küssen will. Und? Leifs Lippen berühren meine ganz kurz und zart wie ein Lufthauch. Ich weiß es nicht, flüstert er. Ich sage nichts, weil ich keine Lust mehr habe auf Spiele. Wir sind schließlich keine Teenager. Küsse ihn richtig und weiß, dass es nun kein Zurück gibt. 3 Tage später sitzen wir nebeneinander in seinem Land Rover auf dem Weg nach Hamburg. Ich beobachte Leif, wie er starr auf die Straße schaut. Ein halbgezwungenes Lächeln, als er zu mir rüberlinst. Ich: Alles gut, Leif? Leif schaut zu mir und nickt. Ich lege meine Hand auf seine Hand und streiche mit dem Daumen darüber. Leif, was ist?
War lange nicht mehr da.
Sein Handy bzw. das Auto klingelt mehrmals. Max steht auf dem Display. Leif geht erst beim 5. Mal dran. Freisprechanlage. Ein Mann:
Hi Leif, hab gehört, du bist am Wochenende in der Stadt. Lass auf jeden Fall treffen. Lust auf einen spontanen Gig am Samstag?
Leif:
Ey, nee, Max.
Max:
Komm schon, 2 Stunden.
Er ist schweigsam und ich würde ziemlich viel geben, um zu erfahren, was ihn beschäftigt. Vielleicht würde ich sogar die ersten Seiten meines Textes geben, den ich jetzt Roman nenne, um zu erfahren, was ihn beschäftigt, auch wenn sie dann ausgelöscht und vergessen wären. Die Zeit mit Leif nach unserem Strandtag war so schön, dass mir richtig übel wird, wenn ich daran denke, weil mein kaputter Körper so viele positive Gefühle einfach nicht verträgt und verarbeiten kann. Am Tag nach unserem Ausflug an die Ostsee hat er sich nicht gemeldet. Auf meine Nachrichten »Hi« und »Wie geht's?« hat er nicht geantwortet. Und ich habe es trotzdem kein Stück bereut, mit ihm geschlafen zu haben. Am 2. Tag nach unserem Meerausflug stand das verteufelte Arschloch wiederum morgens um 8.30 Uhr vor der Tür. Ein Kuss. Heute zeige ich dir endlich mal die Insel. Und am 3. Tag nach unserem Meerausflug sitzen wir in seinem Auto und fahren nach Hamburg. Ich beobachte ihn eigentlich fast während der ganzen Fahrt, präge mir sein Gesicht ein, seine Regungen, seine grünen, melancholischen Augen, die gebräunte Haut, die süßen Sommersprossen auf der Nase, die Bartstoppeln, seinen schönen Mund und die braunen Haare mit den vereinzelten, helleren Sonnensträhnchen, die man nur von nahem sieht, damit ich nichts vergesse. Seit dem Tag am Meer und eigentlich schon davor bin ich verliebt in ihn wie ein Teenager und muss die ganze Zeit das Grinsen unterdrücken. Marianne meinte gestern beim Abendessen, ich leuchte wie ein Leuchtkäfer. Und das Bild finde ich schön. Wenn ich mit Leif Hand in Hand am Sassnitzer Hafen entlang spaziere, so wie gestern, denke ich ganz kitschig und blöd, dass mir seine Hand in meiner genügt zum Leben, dass ich nicht mehr brauche. Und gleichzeitig ist die Angst riesengroß, dass mir seine Hand entgleitet. Die ganze Zeit meine warnende Stimme im Kopf, mich nicht zu sehr hineinzuschmeißen, weil ich irgendwie spüre, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird. Aber andererseits werde ich diese Enttäuschung auch wegstecken. Ich kann inzwischen ganz gut wegstecken. Mehr oder weniger gut. Wenn ich mit ihm zusammen bin, glaube ich ab und zu, dass er auch leuchtet wie ein Leuchtkäfer und dass ich das Strahlen auch in seinen Augen sehe. Aber manchmal sind da auch diese Momente, in denen er mich so komisch anschaut, mir mit seinen Daumen über die Wange streicht, so traurig, als würde er sich von mir verabschieden. Als wäre einer von uns oder wir beide todkrank. Und dann macht der urplötzlich wieder ganz zu. Ich habe ihn nach der Rügentour gefragt, ob wir zu ihm fahren.
Er hat einfach nur Nein erwidert. Ich bring dich nach Hause. Zum Abschied ein Kuss auf die Wange und ein Sorry. Aber wenn er dann den Arm um mich legt, mich an sich zieht, seine Backe an meine drückt wie ein Schmusekater oder abrupt stehen bleibt, um mich zu küssen, als würde er ersticken, wenn er es nicht täte, und ich spüre, dass er glücklich ist, vergesse ich sein Nein, sein Sorry und seine komischen Blicke. Die Angst vor seiner mir entgleitenden Hand ist weg, als wäre sie nie da gewesen. Live ruft Max an. Ein Gig, 2 Stunden. Tilda weiß nicht, dass ich komme. Live setzt mich in St. Pauli vor dem Mehrfamilienhaus ab, in dem Tildas Familie wohnt, und küsst mich zum Abschied. Live, ich schreib dir. Irgendwie habe ich ein flaues Gefühl, als ich dem weißen, sich entfernenden Land Rover nachschaue. Danach stehe ich 5 oder 50 Minuten vor der Tür, neben der unter anderem Familie Schmidt-Wolkow auf dem Klingelschild steht. Einmal berühre ich den Knopf neben dem Schild sogar sanft, drücke aber nicht, sondern drehe mich um und gehe in den Park. Laufe durch den alten Elbpark, die großen Wallanlagen, die kleinen Wallanlagen, den Dammtorpark, durch Planten und Blumen und wieder zurück. Das letzte Mal habe ich Tilda 2 Wochen vor meiner Flucht gesehen, nachdem sie mir die 600 Euro und ich ihr die 620 Euro überwiesen habe, haben wir uns übel gestritten. Vielmehr habe ich sie übel angebrüllt, nachdem sie mit diesem resignierten und traurigen Blick »Vielleicht brauchst du Hilfe, Ida« gesagt hat. Dass sie denkt, sie sei in der Position, mir wiederholt psychologische Hilfe zu empfehlen, macht mich immer noch so wütend. Ich denke an ihre nicht gebrüllten, sehr leisen Worte »Vielleicht brauchst du Hilfe« und an meine gebrüllten Worte »Das ist mein Zuhause«. Ich muss hierbleiben. Hau ab zu deiner Familie und zu deinem Zuhause. Ich bin nicht wie sie. In den 2 Wochen danach hat sie ständig angerufen und geschrieben. Ich bin selten dran gegangen, habe nie zurückgeschrieben. Sie wollte, dass ich nach Hamburg komme. Ich wollte nicht. Sie wollte vorbeikommen. Vielleicht könnte ich auch länger kommen mit Victor und den Kindern. Ich wollte nicht, dass sie vorbeikommt. Und noch weniger wollte ich, dass sie länger mit Victor und den Kindern vorbeikommt. Wie stellte sie sich das vor? Jetzt auf einmal, wenn die Hausherrin tot ist, kommen sie wieder zu Besuch? Schläft die glückliche Familie dann in Mamas Bett? Alle gemeinsam? Wenn du kommst, gehe ich, habe ich ins Telefon gefaucht, ohne zu spezifizieren, was gehen genau bedeuten sollte. Tilda, Ida, ich meine es ernst. Manchmal ist es mir peinlich, dass ich so ausraste, dass ich so dramatisch bin. Und manchmal frage ich mich, woher das kommt, auch wenn ich natürlich weiß, woher das kommt. Eigentlich ist es mir auch nicht peinlich. Das, was da aus mir rauskommt, ist ja echt. Was erschreckt mich selbst? Das Schlimmste ist eigentlich, dass ich mich so schäme. Ich schäme mich, dass ich nicht bei der Beerdigung dabei war. Und ich schäme mich, dass ich Tilda so grausame Dinge an den Kopf geworfen habe, nur weil sie ein Zuhause und eine Familie und ihr Leben im Griff hat. Aber ich schäme mich auch nicht, weil da dieser Wutklumpen im Bauch ist, der brüllt, dass ich mich nicht schämen darf, dass sie ein Zuhause und eine Familie und ihr Leben im Griff hat. Und ich habe nur diesen Wutklumpen und die Scham und die tote Mutter und den ganzen Scheiß. Und das ist so unfair, dass ich mir den Wutklumpen am liebsten aus dem Bauch rausschneiden würde. Und ich frage mich, wie lange man mit so einem Wutklumpen im Bauch überhaupt überleben kann.
Maximiliane Hecke mit einer weiteren Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen ist nach Einschätzung des Friedensforschungsinstituts SIPRI im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Die Experten des Stockholmer Instituts erwarten, dass sich dieser Trend noch beschleunigen wird. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Die Atomwaffenmächte setzen verstärkt auf nukleare Abschreckung, heißt es im aktuellen SIPRI-Jahresbericht. Zwar würden Sprengköpfe ausrangiert und die weltweite Zahl der Kernwaffen sinke seit Jahrzehnten, zugleich würden aber immer mehr Sprengköpfe einsatzbereit gehalten. Von den weltweit geschätzten rund 12.000 Sprengköpfen hätten sich Anfang des Jahres 9.600 in militärischen Lagerbeständen für den potenziellen Einsatz befunden. Laut SIPRI verfügen 9 Staaten weltweit über Atomwaffen. Spitzenreiter sind demnach die USA und Russland, die zusammen etwa 90% aller nuklearen Sprengköpfe besitzen.
Nach dem Treffen von Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner zu den Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2025